ARD.
Ich lief so vor mich hin, nicht ziemlich flott, war damals ja noch relativ jung. Und auf einmal merkte ich, wie hinter mir jemand immer versuchte, Nähe aufzuschließen. Ich lief schneller, er lief schneller. Irgendwann waren wir dann am Ziel angekommen und ich stand da schwer atmend, hatte gerade meinen Vorsprung ins Ziel gerettet, drehte mich um. Und wer war es? Robert Redford. Und er sagte dann zu mir, good race, thank you. Aber ich hatte keinen Schreiber, ich hatte keinen Fotoapparat, ich hatte gar nichts dabei, um das zu dokumentieren. Insofern war das ein Erlebnis nur für mich.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier ist euer Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Viel Hamburg, ja. Hier erzählen Menschen aus dieser Stadt, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit Hamburg alles schon erlebt haben. Und heute mit dem Chef einer Hamburgensie, kann man sagen. Seit mehr als 500 Jahren gibt es sie, die Versammlung ehrbarer Kaufleute. 1517 gegründet zur Verteidigung des freien Handels gegen äußere Feinde und für Ordnung in den eigenen Reihen. Eine lange Wirtschaftstradition und der Unternehmer Jochen Spethmann, der steht heute an der Spitze und jetzt ist er hier. Moin, hallo.
Moin, freue mich hier zu sein.
Mensch, Herr Spethmann, einmal im Jahr am 31. Dezember, am Silvestervormittag, da kommen die ehrbaren Kaufleute groß raus. In der Handelskammer kommt das Wirtschafts-Hamburg zusammen und dann bekommt die Politik, sagen wir mal, die Meinung gesagt. Laufen jetzt schon die Vorbereitungen?
Selbstverständlich, das ist ja ein großes Event, unser wichtigstes Event und insofern sind wir voll dabei.
Und Ihre Rede, steht die schon? Also was brennt Ihnen unter den Nägeln?
Das Gerüst steht, aber ich werde natürlich meine Patronen nicht heute verschießen.
Naja, aber ungefähr. Was sind denn so die brennendsten Themen, die Sie so sehen als ehrbarer Kaufmann?
Also wir alle wissen ja, dass im Moment unserer Wirtschaft es nicht besonders gut geht. Und ein Thema, was ich ja schon letztes Jahr angesprochen habe, ist das Thema Bürokratie. Mhm. Nichts Neues. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass die neue hamburgische Bürgerschaft mal 2 Jahre Pause mit neuen Gesetzen macht und sich mal überlegt und die Zeit nutzt, um zu sagen, was könnte man abschaffen, vereinfachen, straffen, kürzen.
Da gab es langen Applaus, ne?
Da gab es ganz langen Applaus, allerdings nicht von der Politik. Und ich sehe im Moment auch nicht richtig, dass es im Bund oder auch in Hamburg da vorangeht. Insofern wird das sicherlich ein Thema erneut sein.
Ehrbare Kaufleute, wozu gibt es sie denn? Wir haben doch, sagen wir mal, wir haben doch die Handelskammer als Wirtschaftsvertreter.
Ja, das stimmt. Aber die Handelskammer ist ja eine richtige Interessenvertretung, die sozusagen sich auch mit sehr viel konkreten Dingen befasst. Wir kümmern uns eigentlich um die Ideale, nämlich die Ehrbarkeit in der Wirtschaft und in geschäftlichen Beziehungen. Alle kennen ja den Begriff Compliance mittlerweile, also sich ordnungsgemäß zu verhalten in geschäftlichen Beziehungen. Und ich sage immer, um das zu verdeutlichen, Compliance ist die Hardware. Und wir ehrbaren Kaufleute haben mit unseren 3, 4 Kernwerten die Software, die man nämlich braucht, um Compliance vernünftig leben zu können.
Und diese 4 Kernwerte sind?
Das sind Anstand, Redlichkeit, Respekt und Haltung.
Das sind weiche Werte. Wie setzen Sie die um und setzen Sie sie durch? 1000 Mitglieder haben Sie. Wie läuft das? Treffen Sie sich einmal in der Woche zum Stammtisch? Wie läuft das?
Ja, wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Ich glaube, dieses Jahr haben wir fast 50 verschiedene Veranstaltungen, sowohl in Präsenz, Stammtische. Wir treffen uns bei Mitgliedern, bei interessanten Locations hier in Hamburg. Wir haben natürlich unsere Mitgliederversammlung einmal im Jahr. Also sehr viel über Veranstaltungen und auch Online-Formate. Versuchen wir, das praktische Element unseres Anliegens, Ehrbarkeit in der Wirtschaft rüberzubringen. Also wie verhält man sich denn eigentlich ehrbar an Beispielen?
Genau, ja. Zum Beispiel geben Sie mal, wie ist man denn anständig als Kaufmann?
Ein Lieblingsbeispiel von mir ist das Thema Spesenabrechnung.
Ah.
Ja? Ich erzähle mal gern folgendes Beispiel. Bei uns in der Firma gibt es eine Regelung, dass man nicht mehr als 200 Euro für Übernachtung zahlen darf. Mhm. Und eines Tages musste ich für eine Messe 250 Euro bezahlen. Bekam ich einen Anruf aus der Buchhaltung von der zuständigen Mitarbeiterin und die sagt, Herr Spethmann, Sie haben hier 250 Euro ausgegeben, Sie dürfen aber nur 200. Mhm. Warum musste das sein? Habe ich gesagt, ja, war Messe, Preise höher, sagt sie, ja, bitte, das müssen Sie mir nochmal belegen. Und das ist ein gutes Beispiel für mich, aus zweierlei Gründen. Erstens, dass die Mitarbeiterin sich traut, ihren obersten Chef mal anzumahnen, was da eigentlich passiert.
Dann knallen nicht nur die Hacken zusammen, sondern knallen ihre Hacken zusammen.
Und zweitens natürlich, als Führungskraft ist man ja Vorbild und muss man sich dem auch stellen.
Und das wird also dann an diesen Werten, an diesen Kernwerten orientieren Sie sich und tauschen sich auch aus.
Ja, absolut. Es ist ja so, Ehrbarkeit empfinden ja manche als Begriff ein bisschen altmodisch. Aber was heißt Ehrbarkeit in der Digitalisierung, Ehrbarkeit in der KI? Die Welt um uns verändert sich ja rasend. Und da ist es wichtig, diesen Begriff Ehrbarkeit immer wieder auch auf neue Berufe, neue Situationen zu interpretieren, Standards zu setzen, gute Beispiele vor allen Dingen zu finden.
Also es an sich an Gesetze halten reicht nicht, sondern nicht alles, was erlaubt ist, ist auch ehrbar.
Wir sagen tatsächlich in unserer Definition für Haltung, ich lese das mal vor, ehrbare Kaufleute weichen auch in schwierigen Situationen nicht von ihrer Überzeugung ab. Sie halten sich an das Prinzip von treuem Glauben. Nicht alles, was erlaubt ist, ist ehrbar. Sie bzw. wir berücksichtigen geltende Gesetze, übergreifende Normen und verzichten, jetzt kommt's, auf das opportunistische Ausnutzen von möglichen Lücken.
Und da haben Sie auch alle eine weiße Weste, die ehrbaren Kaufleute.
Also ich zitiere ja bei der Gelegenheit gerne meinen Vorgänger, der sagte, wir sind ein bunter Haufen und da gibt es vielleicht auch das ein oder andere
schwarze dunklere Schaf dann zumindest.
Aber wir haben ja einen Mechanismus dafür, das heißt, wenn man bei uns Mitglied ist und man das Gefühl hat, dass ein anderes Mitglied sich nicht vernünftig verhält oder falsch verhält, gibt es ein Verfahren, wie man bei uns solche Dinge ansprechen kann und dann wird das auch untersucht. Und im schlimmsten Fall kann das sogar zum Ausschluss führen.
Was wäre denn so ein Fall?
Also beispielsweise, wenn einer oder eine trotz wiederholter Mahnung die Rechnung nicht bezahlt, nicht pünktlich liefert, also ganz konkrete Dinge. Wir sind ja kein Wirtschaftsgericht oder dergleichen, aber alle Mitglieder müssen ja unsere Leitlinie unterschreiben. Wenn sich also jemand konkret an diese Leitlinie nicht hält und Verstöße dagegen vorliegen, dann gehen wir dem nach.
Sie haben sich ja umbenannt. Das sind jetzt die ehrbaren Kaufleute. Und Das war früher der ehrbare Kaufmann. Also das ist ein männlicher Begriff. Wie hart waren denn die Diskussionen bei der Umbenennung? Reformen mögen ja nicht alle.
Nein, das stimmt. Aber es war viel einfacher, als wir alle im Vorstand gedacht haben. Es ist auf eine sehr breite Zustimmung gestoßen. Es gab die eine oder andere kritische Nachfrage und den einen oder anderen Unverbesserlichen, der dann auch das Weite gesucht hat. Wirklich? Aber das war wirklich die absolute Ausnahme und ist bei den Mitgliedern sehr gut angekommen.
Sie sind im Plural die Kaufleute, aber Sie sind immer noch ein ehrbarer Kaufmann. Und wie viele ehrbare Kauffrauen gibt es denn bei Ihnen?
Circa 15%.
Das heißt, die heißen auch dann ehrbare Kauffrauen.
Absolut.
Also ein bisschen mehr Diversität, es soll ein bisschen bunter, junger, vielfältiger sein. Wie ist denn das Durchschnittsalter ungefähr so jetzt? Also sind auch eher alle in Ehren ergraut?
Wir sind noch zu alt, um das ganz klar zu sagen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 57 oder sowas im Schnitt. Das kommt natürlich aus unserer Vergangenheit. Bis zu unserem Jubiläum im Jahre 2007, da sind wir 500 Jahre geworden, waren wir ja eine reine Traditionsveranstaltung, würde ich mal sagen. Dann kamen die Rebellen. Das war für uns eine Initialzündung, weil wir uns von der Handelskammer, die bis dahin sehr großen Einfluss auf die Versammlung ehrbarer Kaufleute hatte, konnten wir uns loslösen, haben uns selbst neu organisiert, neu aufgestellt und haben das eben dazu genutzt, um unsere Ziele neu zu definieren und uns aufzumachen, viel aktiver zu werden.
Auch mal andere Berufsgruppen anzusprechen zum Beispiel.
Ja, absolut. Wir sind, um mal Beispiele zu nennen, wir reden jetzt mit Menschen aus der Cybersecurity, Logistik, Flugzeugbau, Entertaining. Ganz großer Bereich für uns ist Kultur. Kultur ist ja auch Wirtschaft und zwar ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, gerade auch in Hamburg. Sport, wir hatten jetzt gerade den Präsidenten von St. Pauli, unserer Mitgliederversammlung, als Speaker eingeladen. Da ging es darum, wie St. Pauli sich als Marke, als ehrbare Marke im Sport positioniert. Also ein ganz buntes Spektrum.
Den haben Sie als HSV-Fan da sprechen lassen?
Ja, wir sind ja tolerant.
Sie sind ja, also wir sprechen noch mal über die Moral bei Hamburger Kaufleuten. Sie sind ja Tee-Unternehmer, Ehrenvorsitzende des Tee-Verbandes. Ich sag mal salopp, Herr über 11 Milliarden Teebeutel jedes Jahr. Das ist eine große Zahl.
In der Tat.
Und Sie kommen aus Hamburg. Sie sind so ein Hanseat durch und durch, ne?
Ja, um der Wahrheit der Ehre zu geben, ich bin in Jesteburg aufgewachsen.
Ah, das gilt doch.
Insofern Metropolregion. Ja,
Metropolregion. Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheiden Sie sich mal zwischen Alster oder Elbe?
Alster.
Warum?
Weil ich fast drei oder viermal die Woche um die Alster laufe und bis zur Elbe ist es einfach weiter.
Sie joggen gern, Sie laufen gern, kommen wir auch noch zu. Wie lange brauchen Sie für eine Runde?
Ja, im Moment, von mir aus sind es ziemlich genau 10 Kilometer. Ich bin jetzt gerade mal wieder im Schnitt unter 60 Minuten gekommen.
Aber so eine gute Zeit.
Ja, für mein Alter ja.
Und was heißt denn für Alter? Also und wie wann laufen Sie immer so? Also ich habe mal eine Sendung gemacht, die Alsterrunde. Da laufen ja Tag und Nacht, an jedem Tag, Heiligabend, Silvester, sind dauernd Leute unterwegs.
Ja, das bin auch, ich bin auch ein Frühmorgensläufer in der Regel, also irgendwie zwischen 6 und 8 versuche ich gleich als erstes am Tag meine Runde zu drehen.
Wie ist da die Stimmung da?
Also ich finde morgens an der Alster zu verschiedensten Jahreszeiten sehr inspirierend, weil immer wenn ein Lüftchen weht oder die Sonne geht auf oder untergelegentlich oder ist ein bisschen Nebel oder man sieht den berühmten 80-jährigen Ruderboot vorbeifahren. Also ich finde, es gibt mal wieder tolle Bilder, die man da mitnehmen kann und stimmt mich gut auf den Tag ein.
Heidi Kabel oder Til Schweiger?
Heidi Kabel.
Ja, haben Sie noch mal gesehen früher? Im Ohnsorg und
ja,
so?
Ja, absolut. Ich bin, das ist eins meiner Hobbys im Moment. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und verstehe insofern platt Teil meines Lebens.
Hamburg Marathon oder Holidays?
Hamburg Marathon.
Sie laufen den auch, ne?
Ich bin ihn schon ein paar Mal gelaufen, ist schon das letzte Mal schon ein bisschen her, aber ich glaube 5, 6 Mal sicherlich.
Wie ist das? Also ich habe das noch nie gemacht. Das sind ja tatsächlich 42,195 Kilometer. Und ist das nicht auch ein bisschen masochistisch?
Also es gibt auf der Strecke, in der Regel so ab Kilometer 25, 30, gibt es so meistens 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo man sich fragt, was machst du hier eigentlich? Bist du beknackt, dir das anzutun? Da wird es richtig hart, aber da muss man sich dann durchbeißen. Und in der Regel gelingt es dann auch, über den Tiefpunkt wieder hinwegzukommen. Und wenn man sich dann so Richtung Klosterstern nähert und dann so das Ziel langsam in Reichweite rückt, dann motiviert das auch wieder, kann man wieder durchstarten.
Gibt es da wirklich so einen Runner's High? Also, dass man dann wirklich nach dem Tief kommt das hoch und dann ist man in der Zone. Dann
also beim Marathon hatte ich noch nie einen Runner's High, im Training schon. im Marathon ist man dann, man läuft ja in der Vorbereitung niemals die ganzen 40 oder 42 Kilometer, sondern 30. Mhm. Wenn man gut im Training ist, dann kommt das schon mal vor, dass man denkt, man könnte ewig laufen.
Und steht denn Ihre Familie auch mit Pappschildern am Rand?
Ja.
Und
so? Ja, ja, also am Anfang sehr stark. Mittlerweile ist ihnen das zu langweilig geworden. Aber meine Kinder sind ja auch alle schon groß und erwachsen. Und einer meiner Söhne ist auch schon ein paar Marathons gelaufen.
Ach was, ach so, den hatten Sie da. Ach so, sind Sie zusammen auch schon mal gelaufen?
Noch nicht, aber das steht noch auf dem Programm.
Spiegel oder Zeit?
Zeit.
Oh, das kam schnell. Was ist der Ton, den Sie da mögen?
Also ich habe eine sehr liberale Lebenseinstellung und die Zeit trifft das sehr gut. Was mir am meisten gefällt, dass man an vielen Stellen in der Zeit unterschiedliche Meinungen zum gleichen Thema finden kann. Mhm. Und darauf, finde ich, fällt es einem leichter, sich eine eigene Meinung zu bilden. Also Pro und Contra in dem Sinne. Und ich habe einen guten Hamburg-Teil, ist mir auch immer wichtig. Und gute Verknüpfung online, offline.
Ist ja auch ein erfolgreiches Produkt, die Zeit, auch in Hamburg. Merkel oder Schmidt?
Oh.
Tja, zwei Hamburger, ne?
Also würde ich sagen Schmidt.
Ja, doch. Aber wir müssen schon ein bisschen überlegen, ne?
Ja, ja. Ist nicht ganz einfach.
Westfield Center oder Isemarkt?
Isemarkt.
Das ist ja auch dichte bei, ne? Sie wohnen ja in der Nähe. Und
gleich um die Ecke, ja.
Sind Sie da mit so einem Körbchen, laufen dann immer?
Wenn meine Frau mich lässt, in der Regel macht sie es lieber selber.
Und was kaufen Sie denn, wenn Sie dürften? Was würden Sie denn da einkaufen im Isemarkt?
Ach, Sie finden mich sehr gerne an der Fischtheke oder an der Käsetheke. Und bei den Keksen komme ich ja ganz schlecht vorbei.
Hamburg, schönste Stadt der Welt?
Ja.
Oh, aber es gibt doch auch andere schöne Städte.
Ja, natürlich gibt es andere schöne Städte, sogar auch in Deutschland. Aber ich finde, Hamburg ist eine perfekte Kombination von der richtigen Größe. Also groß, aber nicht zu groß. Hat ein unglaubliches kulturelles, gesellschaftliches Restaurantangebot. Zwei Bundesligisten. Mhm. Hockey-Hauptstadt Deutschlands.
Oh.
Ja, insofern, das ist schwer zu toppen.
Schwer zu toppen. Dennoch die Elbphilharmonie und die tolle Kultur da, die auch auf dem Programm steht. Wir haben schon gesagt, Sie wohnen hier in der Nähe, Sie sind mit dem Fahrrad gekommen, mit dem Fahrradhelm unterm Arm. Ja. Sie wohnen hier so Klosterstern, die geben so Harvestuhude.
Ja.
Und wie lebt es sich da so?
Wunderbar. Also könnte nicht schöner sein. Ja,
das ist auch die Schokoladenseite von Hamburg so, ne? Wie ist es da? Gehen Sie da einkaufen? Machen Sie da, ist ja auch Alsternähe. Wie erleben Sie diesen Stadtteil so? Sind die da nett? Kennt man sich?
Ja, also ich finde, Eppendorfer Baum, das ist ja wie so ein kleiner Kiez. Man kennt seine Geschäfte, wo man einkauft, hat einen kleinen Schnack mit den verschiedenen Geschäftsinhabern, Betreibern, gute Restaurants. Viele unserer Freunde wohnen hier auch in der Gegend. Mhm. Meine Tochter wohnt auch nicht so ganz weit weg mit den beiden Enkelkindern. Insofern ist das ja wie so ein kleines Dorf. Ich habe früher in der Halwigstraße gewohnt. Insofern ist die kleine St. Johanneskirche auch unsere Kirche, wo wir auch doch relativ regelmäßig mal hingehen, wo die Kinder alle getauft worden sind. Und ja, das gibt einem das Gefühl von Heimat.
Kennen Sie denn, also das ist wie auch schon, das ist ja schon die Schokoladenseite, ne, mit der Alster im Vorgarten sozusagen. Kennen Sie denn auch das andere Hamburg? Also kennen Sie auch, wann Sie mal ein Bild steht, wann Sie mal auf der Veddel und so?
Eine meiner Aufgaben als Geschäftsführer unserer Firma war ja Vertrieb und Marketing. Das heißt, ich habe mir ganz häufig Supermärkte angeguckt, und zwar in allen möglichen Hamburger Stadtteilen, in der Regel zum zu kontrollieren, wie gut unsere Produkte dort platziert sind. Insofern kenne ich Hamburg, glaube ich, ganz gut, von Mümmelsmannsberg, Wilhelmsburg. Wir sitzen hier mit der Firma in Hittfeld, dann bin ich oft da durchgekommen, und insofern kenne ich Lurup. Also ich würde nicht sagen, dass ich alle Hamburger Stadtteile kenne, aber viele.
Und aufgewachsen, haben Sie gesagt, sind Sie aber Obendörpen, also schon vor der Stadt. Wann sind Sie denn nach Hamburg gekommen?
Als ich mit meiner Lehre begonnen habe, das war 1978, gleich nach der Bundeswehr. Bei Alfred C. Töpfer habe ich Außenhandelskaufmann gelernt und bin dann danach, sozusagen mein erster Job war dann, T-Tester zu lernen, um den Einstieg in das Familienunternehmen vorzubereiten.
T-Tester. Also T-Tester. Ja, genau. Das kenne ich vom Kaffee.
Genau.
Also dann nimmt man so einen kleinen Schluck und schmatzt dann so ein bisschen und lässt das über die Zunge und alle anderen Geschmacksknospen gleiten und spuckt es dann wieder aus.
Genau richtig.
Und so ist es auch beim Tee.
Ganz genau richtig.
Und das kann man lernen, richtig.
Ja, ich habe das anderthalb Jahre in England gelernt. Und habe das auch bis zu meinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst auch jeden Tag gemacht. Also 300-400 Tassen. Es gab kein Produkt, was wir verkauft haben, was ich nicht selbst auch verkostet hatte. Natürlich zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen. Und bin dann einige Jahre in Amerika gewesen, habe dort unsere Firma saniert und aufgebaut und bin dann Mitte der 80er wieder zurückgekommen.
Und wie ist denn das als Teetester? Das wäre irre. Also ist dann erste Stunde Earl Grey und zweite Stunde Früchtetee? Keine Ahnung. Also wie lernt man das? Also ist das denn wirklich nur Praxis oder gibt es auch noch eine Theorie dazu?
Erzähle mal die Einstiegsübung, die jeder, der Teetester oder die Teetesterin werden muss, bestehen muss. Man nimmt 6 Tassen. 2 Tassen, ich sag mal, Ceylon-Tee, 2 Tassen Darjeeling-Tee, 2 Tassen Assam-Tee. Die werden durcheinander gemischt. Dann kriegt man eine Binde auf, dass man also nicht gucken kann. Und dann muss man rein über das Tasting versuchen, die Paare zusammenzuführen. Und wenn man das schafft, relativ schnell, dann hat man, ist das ein Anzeichen dafür, dass man eine Zunge hat. Und dann geht es von da aus weiter mit verschiedenen Übungen. Und wie alles im Leben, Übungen macht den Meister oder die Meisterin. Und insofern jeden Tag immer wieder probieren, mit den Kollegen zusammen zu sehen, was sind die Unterschiede. Es kommt ja nicht nur auf das Probieren an, das Riechen, das Fühlen.
Also das
alle
Mal,
Sinne werden da angesprochen.
Das nächste Mal machen wir mit Ihnen hier eben so einen Blindverkostungs-Pepsi-Test mal mit Tee. Sie kommen ja aus einer Tee-Dynastie, 4. Generation der ostfriesischen Teegesellschaft.
Ja. Ja, ich bin die Dritte.
Die vierte
ist jetzt am Start.
Ne? Kommt am Start. Anno 1907, ne?
Ja.
Ja. Mit Marken wie Messmer und Milford.
Genau. Und Behrens gehört auch zu uns.
Wann war denn die letzte Tasse Kaffee?
Sehr lange. Irgendwann in meinen Mit-30ern.
Was?
Ja, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich Kaffee eigentlich nur trinke, weil es den immer gab. Nicht, weil er mir schmeckt. Und dann habe ich irgendwann aufgehört.
Und wie viel Tee trinken Sie so?
Am Tag so 1,5 Liter.
Oh, und welchen? Also Ihren schon, klar, aber
sehr unterschiedlich. Also Earl Grey mag ich sehr gerne. Ich trinke aber auch gerne Oolong. Das ist so ein halbfermentierter Tee auf der Schwarz- und Grünteeseite. Ich trinke gerne Sencha. Ich trinke aber auch wunderbar Verwen oder andere Kräutertees.
Die Schwarz mir gut schmecken. Mit Milch?
Nein, ganz ohne.
Ganz ohne?
Ohne Zucker, ohne Milch, ohne Zitrone. Ohne
aber alles. Da würden die Ostfriesen, fallen jetzt alle tot um, wenn sie es hören.
Ja, die Ostfriesen, die haben ja einen ganz speziellen Tee, der ist ja sehr stark. Den Ostfriesentee, den trinke ich dann auch tatsächlich mit Kluntje und
okay.
Sahne. Das ist die einzige Ausnahme, die ich mache.
Das ist ja, es hat ein Ostfriese, der mal auch bei uns zu Gast war, Sebastian Stürz, der hat gesagt, so ein Ostfriesentee, das ist ja ein Dreingänge-Menü, ne? Also mit der Milch und dem Zucker und so. Und da haben wir noch ein Dessert dazu.
Man muss aufpassen, wenn man in Ostfriesland isst, weil das wissen viele Besucher nicht. Es wird so lange nachgeschenkt, bis man seinen Löffel in die Tasse legt.
Ah.
Wenn man das nicht macht, dann geht man abends einem ziemlichen Tatterig nach Hause.
Sind Sie auch mal reingefallen?
Nee, ich bin ja sozusagen
vom Fach.
Genau.
Und jetzt die Glaubensfrage, Beutel oder Lose?
Beides.
Ja.
Beides. Beutel ist wunderbar, schnell, praktisch, sicher, gute Qualitäten, wenn man die richtigen Marken kauft, logischerweise. Aber auch ein loser Tee ist auch was Feines. Eine schöne Zeremonie, ein bisschen Zeit sich nehmen, das vorzubereiten.
Und schauen Sie nicht mal, so als Teemensch, ja, als Tee-Tycoon, wie schauen Sie denn auf das Kaffee-Business? Also wenn ich in so einen Kaffeeladen gehe, da ist so viel Sex-Appeal, so viel Kreativität, so viel Unterschiedlichkeit, die Latte-Macchiatisierung sozusagen des Kaffees, und dann komme ich in einen Teeladen, der noch fast so etwas Nostalgisches atmet, ja?
Unterschiedliche Dinge. Kaffee, wunderbares Getränk, gibt es gar nichts dran auszusetzen, aber ist doch vergleichsweise mit Tee deutlich weniger vielfältig. Mhm. Wenn Sie mal überlegen, im Kräuterbereich kaufen wir und mischen das dann zu verschiedensten Produkten 200 verschiedene Pflanzen aus 70 verschiedenen Ländern. Das ist eine wunderbare Vielfalt. Also ich weiß nicht, ob Sie mal probiert haben, aber sehr zu empfehlen, nach einem wunderbaren Abendessen nehmen Sie mal eine französische Verveine. Das ist ein wunderbarer Abschluss von einem tollen Abendessen und viel bekömmlicher als Kaffee.
Ich werde es sofort probieren. 1957 sind Sie geboren und dann eben auf dem Dorf aufgewachsen. Schon behütet, oder?
Ja.
Und wie war das? Hatten Sie als Kind, Sie waren ja nicht arm, gab es da auch schon sowas wie einen Chauffeur oder so?
Nein. Im Gegenteil. Wir wohnten ziemlich weit ab von Jesteburg, wirklich mitten auf dem Land. Und wir mussten jeden Tag mit dem Fahrrad zum Bus fahren und mit dem Bus dann eine halbe Stunde nach Buchholz zur Schule.
Ach was, also richtiges Dorfkindleben.
Absolut, ja.
Und es ist ja ein Familienunternehmen. Gab es da jemals für Sie die Option zu sagen, Papa, ich will nicht?
Wir sind nicht gezwungen worden, mein Bruder und ich. Mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich. Und wir hatten beide zunächst andere Karriereideen. Aber unsere Eltern haben uns dann auf die richtige Art und Weise überzeugt, dass wenn wir erfolgreich sind, anderswo werden wir da vielleicht mal Geschäftsführer. Aber bei uns ist die Chance, etwas größer Geschäftsführer zu werden. Und das hat uns dann überzeugt, wir sind ziemlich genau beide 1985 angefangen in der Firma.
Und jetzt die nächste Generation, ist da auch uneingeschränkt Lust auf Tee und auf den Betrieb?
Ja, die nächste Generation ist größer als die jetzige Generation. Insofern können und dürfen da auch nicht alle einsteigen. Aber wir sind sehr froh, dass meine Tochter und ihre Cousine, die sind jetzt beide circa 5 Jahre dabei. Anna leitet jetzt unsere Teewerke. Unsere Tochter Sarah kümmert sich um unser E-Commerce-Geschäft. Also haben sich die ersten Sporen verdient und wir hoffen, dass es so weitergeht.
Und wie viele, sag ich mal, Buddenbrook-Vibes gibt es denn bei Ihnen? Also man sagt ja, die erste Generation baut das Haus, die zweite wohnt drin und die dritte reißt es dann irgendwie ab, weil es dann auch andere Interessen und so gibt. Ist das bei Ihnen anders? Ist das oder gibt es da auch schon mal so?
Also die haben alle das Buch zum Lesen gekriegt als abschreckendes Beispiel, wie man es nicht machen soll.
Wirklich?
Ja. Und wir haben sehr viel dafür getan, dass die nächste Generation genau weiß, auf was sie sich einlassen, welche Verantwortung sie übernehmen, nicht nur jetzt für das Familienvermögen, für die Familienfirma, sondern eben auch für die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden. Und ich glaube, wir haben eine Menge dafür getan, dass sie genau wissen, was es braucht, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Aber wie sagen die Engländer, the proof is in the pudding.
The proof is in the pudding. Und vor allen Dingen auch nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch, und darum soll es ja heute auch gehen, ehrbar zu sein. Also auch wirklich ethisch zu handeln und ein ethischer Kaufmann zu sein, eine ethische Kauffrau. Was mich überrascht hat, als Sie das Unternehmen von Ihrem Vater übernommen haben, Ihr Bruder und Sie, da haben Sie das nicht einfach so bekommen und geerbt, sondern Sie haben das ja gekauft. Warum das denn?
Gute Frage. Es war damals für uns auch eine gewisse Überraschung. Aber es gab einen ganz logischen Grund und einen anderen, vielleicht auch sogar ethischen Grund. Der erste war, dass meine Eltern das ganze Vermögen in der Firma hatten und die beiden wollten im Alter nicht so gerne von ihren Kindern abhängig sein.
Aha.
Das heißt, sie wollten ihren Lebensunterhalt absichern.
Ja, aber ist das nicht auch so ein Misstrauen so ein bisschen dann?
Nein, das haben wir das nicht empfunden.
Oh, okay.
Das war fair enough. War auch ein fairer Preis. Und der zweite Grund, wie hat mein Vater das etwas salopp formuliert, man wird nie ein richtiger Unternehmer, wenn man nicht mal einen Sack voller persönlicher Schulden hat. Das fanden unsere Familien, unsere Frauen nicht so witzig. Und wir haben natürlich dann auch viele Jahre daran abbezahlt, an dem Kredit, den wir dafür aufnehmen mussten. Aber es ist ja sehr gut gegangen.
Und es gab da, habe ich gelesen, einen Zettel, so wie im Film. Also da wurde dann eine Summe raufgeschrieben von ihren Eltern. Und den Zettel haben sie dann 2 Tage zum Überleben bekommen.
Ja, also die hatten, unser damaliger Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, hatte das vorbereitet und der hatte eine ganz kleine Handschrift. Insofern war der Zettel tatsächlich nicht so groß. Aber so war es. Wir haben den Zettel bekommen, das hatten dann ein paar Tage Zeit zu überlegen, haben es dann gemeinsam durchgerechnet und haben gesagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ah, super. Und wenn Sie jetzt so sagen, dann noch nach geraumer Zeit, das ist ja jetzt schon auch, das ist schon was 40 Jahre her, ne? 85, das ist jetzt 40 Jahre her. Dass Sie, wenn Sie zurückblicken, war das immer die richtige Entscheidung oder haben Sie auch mal gedacht, ach, wäre ich doch Surfer geworden oder Profi-Marathoni oder so, keine Ahnung.
Nee, ohne Wenn und Aber war das die hundertprozentige richtige Entscheidung. Ich bin extrem gerne Unternehmer. Es waren tolle Jahre, die wir als Vorstände die Firma führen konnten. Wunderbare Expansion, natürlich auch Niederlagen, Rückschläge, die es zu überwinden galt. Die Wiedervereinigung haben wir miterleben dürfen, die für uns dann sehr positiv gewesen ist. Sehr viele interessante Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt. Also ich kann mir keinen interessanteren Beruf vorstellen, als Unternehmer zu sein. Auch mit den ganzen Risiken und Ärgern und Belastungen, die natürlich damit auch einhergehen. Aber insgesamt eine sehr wichtige Tätigkeit, die eben einem unheimlich viel Sinn gibt.
Als Geschäftsmann muss man ja informiert sein. Auch über im Kleinen und im Großen. Also wo kommt der Tee her? Was ist das für ein Tee? Wie sind die weltweiten Teepreise? Wie informieren Sie sich über Wirtschaft?
Also unter anderem höre ich viele Podcasts, sehr die gut, die Richtung gehen. Ich lese viel. Ich bin aber ein großer Fan von Management by Walking Around. Das heißt, Menschen treffen, besuchen, mit denen sprechen, sich selber vor Ort ein Bild machen. Ich bin immer sehr viel gereist, sei es nun auf der Einkaufsseite oder auch der Verkaufsseite. Vor allen Dingen sich mit vielen jungen Menschen zu unterhalten, weil unsere Wirtschaft ändert sich ja dramatisch im Moment. Stichwort AI, KI.
Ja.
Und da muss man als Älterer aufpassen, dass man mitkommt und weiß, was los ist, um für das Unternehmen dann die richtigen Entscheidungen auch treffen zu können.
Sie haben schon ein richtiges Stichwort gegeben, Wirtschaftspodcast. Ich habe nämlich einen Tipp, 10 Minuten Wirtschaft, der Podcast der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Kennen Sie den?
Ich kenne ihn, aber ich habe ihn noch nicht gehört.
Na, dann wird's aber Zeit. Die Hosts erklären da täglich von Montag bis Freitag komplexe Themen auf eine einfache Weise. Seien es die Pläne von Donald Trump für die US-Wirtschaft und deren globale Auswirkung oder warum man jetzt auf TikTok shoppen kann. Also da bekommt ihr fundierte Informationen, die euch wirklich weiterbringen. Und das Beste, jede Folge dauert wirklich nur 10 Minuten und ist somit perfekt geeignet für die tägliche Portion Wirtschaftswissen zwischendurch. Und den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Aber so, das ist so, Sie sind schon so affin, was neue Medien so angeht, ja?
Ja, ich bin immer sehr stark an Politik und Geschichte interessiert gewesen. Zum Beispiel Streitkräfte und Strategien höre ich regelmäßig.
Toller in der Infopodcast, ja, super.
Und das ist ja im Moment auch sehr wichtig, auch für die Wirtschaft, was da möglicherweise nochmal auf uns zukommt. Insofern, ich bin neugierig. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, wenn man Unternehmer oder Unternehmerin ist.
Und wenn Sie sagen KI als Herausforderung, wo ist das beim Tee der Fall? Also wo könnte KI, sagen wir mal, gefährlich werden?
Also unseren Tee-Test dann sicherlich nicht. Aber es geht ja darum, die Prozesse, die wir für unsere Produktion benötigen, für unsere Logistik, für unseren Vertrieb, die schneller, schlanker zu machen. Wir haben das demografische Problem in Deutschland, dass demnächst die Babyboomer alle in Rente gehen, schwer Nachwuchs zu finden, genügend Nachwuchs zu finden. Und natürlich müssen wir auch darauf achten, unsere Kosten im Griff zu behalten. Und ich glaube, da gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten für KI.
Also das heißt, Sie sind
noch am Lernen.
Ja, Sie schauen aber nach vorne. Sie sagen, Sie sind immer offen. Und gleichzeitig sind Sie jetzt der Chef einer der ältesten Vereinigungen in Hamburg. Ich war selber mal Mitglied in so einer Vereinigung. Ich war eine Zeit lang Hamburger Oberalter. Ah. Das ist ja auch aus der Reformationszeit. Ja. Also auch schon fast 500 Jahre alt. Also aus den Hamburger Hauptkirchen, die dann das Kuratorium des Hospitals zum Heiligen Geist bilden. Wenn Sie Menschen für diese Tradition begeistern wollen, wie gehen Sie davor? Also wie klingt so ein Anwerbegespräch für die ehrbaren Kaufleute?
Also meine Einstiegsfrage ist Ihnen der Hamburger Handschlag was wert?
Ah.
Das ist immer meine Einstiegsfrage. Und wenn Menschen sagen, ja, ich mache noch Geschäfte mit Handschlag, dann ist das ein sehr guter Anstieg, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und rauszufinden, wie sie Ehrbarkeit in der Wirtschaft verstehen, also Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, all die Werte. Und von daher geht es dann meistens weiter. Oft ist es aber auch so, dass Menschen zu uns kommen und sagen, die Werte, für die ihr steht, die sind mir wichtig. Mhm. Ich möchte mich dafür einsetzen. Kann ich bei euch mitmachen? Und wenn ja, wie?
Mhm. Hamburger Handschlag, aber heute, geht das heute noch? Ist das rechtlich bindend? Ist das nicht so, dass Sie, wenn Sie einen Tee kaufen irgendwo, da reicht doch ein Handschlag nicht, oder?
Guter Bogen. Das ist der Grund, warum ich zu den ehrbaren Kaufleuten gestoßen bin, weil wir kaufen unseren Tee weltweit auf dem Prinzip des Mustergutbefundes. Geht so, wir kriegen kleinere Proben von uns, beispielsweise unseren indischen Geschäftspartnern. Mhm. Wir verkosten die dann zu Hause, dann einigt man sich auf einen Preis und dann verlassen wir uns hinterher darauf, dass der Container, der dann kommt, genau dieser Probe entspricht. Ja, genau. Also ein virtueller Handschlag.
Ja.
Und diese Praxis hat wunderbar funktioniert in den vielen Jahren, die ich im Teegeschäft unterwegs bin, weil die Gemeinde der Tea-Taster weltweit relativ überschaubar ist. Und wenn einer sich einen Fehltritt erlaubt, wird das ganz schnell bekannt. Insofern macht das keiner.
Sind Sie in Ihrer Unternehmerkarriere schon von einem Handschlag mal enttäuscht worden?
Ja, sehr selten, aber das ist auch vorgekommen.
Und aus böser Absicht oder?
In dem Fall, an den ich denke, ja, das war ein vorsätzlicher Betrugsversuch eines ausländischen Geschäftspartners. Mhm. Dem sind wir über die Schliche gezogen und Konsequenz war natürlich, dass wir mit denen keine Geschäfte mehr gemacht haben. Und wie gesagt, das hat sich dann rumgesprochen.
Wer ist denn für Sie als ehrbare Kaufleute von Interesse? Sind das dann wirklich die großen mittelständischen Unternehmen oder kann das auch einfach ein kleiner Einzelhändler sein? Wer ist gemeint?
Also wir sprechen, wichtig ist zu sagen, wir haben nur persönliche Mitgliedschaften, also keine Firmenmitgliedschaften. Mhm. Man braucht zwei Bürgen, um Mitglied zu werden. Und es geht, das Spektrum ist sehr vielfältig. Es geht von kleineren Unternehmen mit 1, 2, 3, 4, 5 Mitarbeitern bis hoch zu ganz großen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Uns ist wichtig, dass wir alle Herkünfte, möglichst alle Branchen ansprechen. Ich habe ja vorhin schon einige genannt und nicht nur die, für die Hamburger Pfeffersäcke in Anführungsstrichen normalerweise so bekannt sind. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, unser Spektrum sehr stark zu erweitern. Ich hatte ja das Beispiel Kultur genannt.
Ja.
Da haben wir ein paar schöne oder interessante neue Mitglieder gewinnen können, hatten auch gute Veranstaltungen. Wie gesagt, Cyber Security steht auf dem Zettel. Also einfach alles das, was wir in Hamburg vorfinden, was diese Stadt am Laufen hält und die ja Gott sei Dank auch alle dann ihre Steuern hier bezahlen, damit wir vernünftig leben können.
Damit wir vernünftig leben können. Da kommen wir jetzt genau zu, das ist die Brücke für unseren Fragebogen, den alle Besucher bekommen im Podcast, alle Gäste. Die erste Frage lautet, wenn Sie König von Hamburg wären, was würden Sie als allererste Amtshandlung ändern? Was stört Sie in dieser Stadt?
Ich komme zurück zum Einstieg, die Bürokratie.
Oh.
Ich hätte das schon gesagt, wir müssen unsere Gesetzgebung gehörig entrumpeln und wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir nicht mehr weiter neue Gesetze produzieren, ohne alte abzuschaffen.
Also und haben Sie da ein Beispiel? Also was muss entrümpelt werden?
Die Bundesregierung hat gerade leider wieder vorgeschlagen, das Thema Vertrauensarbeitszeit wieder per Stechuhr zu regeln. Das halte ich für einen kompletten Blödsinn in den heutigen Zeiten. Wir haben die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber können das vernünftig miteinander vereinbaren, wie das in den Betrieben zu regeln ist. Wir brauchen dazu keine Vorgabe des Bundes oder auch von Hamburgs. Das ist ein Beispiel. Kleineres Beispiel, ich wurde jetzt von unserer Buchwarnung ermahnt, dass jetzt Taxibelege nicht mehr akzeptiert werden, wenn der Taxifahrer nicht handschriftlich den Abfahrt- und Ankunftsort einträgt. Auf meine Frage, woher will das Finanzamt denn nun wissen, ob das jetzt der Taxifahrer persönlich gemacht hat oder ob ich oder ein Kollege das ausgefüllt hat? Das interessiert nicht, wenn das nicht ausgefüllt ist. Vergleichbar mit der Unterschrift werden diese Belege nicht mehr anerkannt. Da frage ich mich, wenn wir so einen Mist Zeit haben, wo es so viele andere wichtige und dringendere Probleme zu lösen gilt, dann fehlt mir das Verständnis.
Also es würde viel glatter gehen, es würde besser gehen mit weniger Bürokratie.
Ja.
Mhm. Zweite
oder
Frage,
ne? Vielleicht auch bessere Bürokratie. Denn viele Gesetze sind ja leider auch handwerklich richtig schlecht gemacht. Mhm. gab es ja auch genügend Beispiele. Auch da würde ich mir einfach eine größere Professionalität wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Verwaltung ermächtigt werden, mehr eigenständige Entscheidungen zu treffen. Also es ist furchtbar, wenn man von simplen Anträgen zu komplizierten Vorhaben, wir bauen gerade unser Werk in Buchholz gehörig aus. Also wenn man sieht, wie lange das dauert, bis irgendwelche Vorgänge ganz nach oben gehen, und dann wieder runter, weil die Mitarbeiter, die eigentlich vor Ort sitzen und auch die Kompetenz und das Wissen haben, das zu entscheiden, das aufgrund von Richtlinien und sonstigen Einschränkungen nicht dürfen, das macht uns wahnsinnig langsam.
Die zweite Frage ist, wo denken Sie, mehr Hamburg geht nicht? Also gibt es dann so einen Ort oder eine Situation, wo Sie denken, hier kommt die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst?
Also wenn ich bei der Elfi oben auf der Plattform stehe, da denke ich oft, mehr geht nicht. Das finde ich einfach großartig. Teufelsbrück mag ich auch sehr gerne, auch wunderbarer Ort. Oder wenn ich wegfahre oder wiederkomme über die Elbbrücken, auch wenn die gelegentlich dann von Stau schwer zu passieren sind. Aber auch da freue ich mich immer wieder, wenn ich nach Hause komme. Und ich hoffe, dass es gelingt, den Elbtower doch nochmal irgendwie zu Ende zu bringen.
Ja, ich meine, der ragt jetzt ja als trauriges Beispiel, ja, da an der Elbe.
So ist es.
Sieht etwas zugig aus. Sie laufen ja gern und Sie haben ein ganz besonderes Erlebnis gehabt in New York. Da gibt es ja so eine kleine Alster im Central Park, ne? Dieses Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir. Da bin ich auch schon mal rumgejoggt. Das ist ja toll, wenn man so, die Sonne geht unter, in den Wolkenkratzern rund in den Central Park gehen, die Lampen, die Lichter langsam an und man läuft. Und wen haben Sie getroffen?
Man kann nicht sagen getroffen, sondern ich lief so vor mich hin, nicht ziemlich flott, war damals ja noch relativ jung. Und auf einmal merkte ich, wie hinter mir jemand immer versuchte, Nähe aufzuschließen. Ich lief schneller, er lief schneller. Irgendwann waren wir dann am Ziel angekommen und ich stand da schwer atmend, hatte gerade meinen Vorsprung ins Ziel gerettet, drehte mich um. Und wer war es? Robert Redford. Und er sagte dann zu mir, good race, thank you. Aber ich hatte keinen Schreiber, ich hatte kein Fotoapparat, ich hatte gar nichts dabei, um das zu dokumentieren. Insofern war das ein Erlebnis nur für mich.
Ein schönes Erlebnis. Und laufen auch an der Alster, haben Sie da auch schon mal jemanden getroffen? Kennt man sich da schon so?
Ja, also einige Bekannte natürlich, die einem entgegenkommen. Manchmal auch Mitarbeitende von der Firma, die hier in Hamburg wohnen. Gelegentlich das ein oder andere VEK-Mitglied. Und ich habe es auch mal sehr genossen, Jonas Bolt gelegentlich entgegenzulaufen, als er noch hier beim HSV war. Ja.
Haben Sie ihm noch Tipps zugerufen? Außer Atem oder?
Nee, ich hab ihn immer nur zugerufen, weiter so.
Ah, das will man denn auch hören, das HSV-Mensch. Ja, Jochen Spethmann, wir warten dann auf den 31.12., sind gespannt auf Ihre Rede bei der Versammlung ehrbarer Kaufleute. Vielen Dank. Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Bettina Tietjen, mit Wolf Biermann, mit Mike Krüger und, gibt es in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.